Haben wir so schön gesungen, große Worte sind nicht nötig, und dann gehen wir in die Psalmen. Eigentlich die größten Worte zum Loben. Andererseits, ne, David spricht es einfach aus, wie er es denkt. Das Gute ist halt bei David, ist vom Heiligen Geist geleitet worden, also zumindest bei den Psalmen, die aufgeschrieben wurden, die überliefert wurden. Und aus dem Grund kommt da ganz viel dabei raus. Finde ich auch schön. Ich glaube, das habe ich bei den letzten beiden Malen vergessen zu sagen. Psalmen sind sozusagen ein Workshop zum Lobpreislernen. Also, dass man daran lernt, wie soll ich Gott eigentlich loben? Natürlich, bei manchen Stellen kann man sich auch wieder denken, oh, ist das jetzt so richtig? Also gerade, wenn es dann um die Rachepsalmen geht oder so. Aber andererseits, ne, man merkt schon, Gott hat da was ganz Besonderes hineingelegt. Wir sind mittlerweile beim 4. Psalm und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also wie ich schon letztes Mal gesagt habe, diese Überschrift, die jetzt hier steht, also bei Luther in Kapitälchen, die ist tatsächlich Teil vom hebräischen Text. Und darum kann man die durchaus auch nehmen als inspirierten Text. Natürlich jetzt bei diesen Anweisungen ist einfach bloß, ja, was fängt man damit jetzt groß an? Und andererseits bei manchen Sachen, also bei Psalm 7 kommen wir dann später nochmal hin, also wahrscheinlich nicht mehr heute, aber dass dann auch nochmal ganz klar ist, worum es ihm da eigentlich geht, wo es eingeordnet ist und überhaupt. Also jetzt Psalm Davids, also ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Ich habe jetzt weder eine Gitarre dabei, dass ich ein Saiten dazu spielen könnte. Ich nehme auch nicht an, dass es schwäbisch gemeint ist mit Saiten, dass ich jetzt hier Würstchen hätte. Vor allem, weil bin mir jetzt nicht sicher, aber bei Saiten, also das schwäbische Wort Saiten wäre jetzt eher das mit Schweinefleisch ist. Das wäre dann definitiv nicht bei David dran. Und vorsingen muss ich jetzt auch nicht machen, könnte ich aber. Ich habe das tatsächlich auf der Arbeit gemacht. Da war dann Psalm 31 einmal dran. Und da habe ich gesagt, so, soll ich jetzt vorsingen oder nicht? Und die Leute haben gesagt, ja, mach ruhig. Und dann, es gibt die Psalmtöne. Das ist etwas, das hat sich aus der Kirchengeschichte weiter überliefert, dass man so bestimmte Arten hat, wie man Psalmen singen kann. Dass man dann halt diese Halbverse und so nimmt. Also von dem her, ich könnte es jetzt vorsingen, aber das wird ein bisschen länger dauern. Also noch mal länger, als es sowieso bei mir wahrscheinlich schon dauern wird. Ist nur noch mal interessant, David gibt das extra an, wie das gemacht werden soll. Auch damit die Leute wissen, was soll man jetzt dabei machen. Bloß komischerweise hat er jetzt keine Noten dazu gegeben. Wenn wir jetzt eine hebräische Bibel hätten, dann hätten wir tatsächlich aber Angaben, wie die Tonhöhen zu sein hätten. Weil da gibt es so Akzente dabei. Und diese Akzente, die sind dann nicht nur, wo Betonungen sind, sondern auch, wie hoch und tief das ist. Aber dazu müsste man richtig gut reinsteigen. Da müsste man am besten mal einen jüdischen Kantor haben, der es einem beibringt. Aber dann hat man tatsächlich so eine gesungene Stimme. Und das Tolle dabei ist, wenn man etwas singt, trägt es viel weiter, als wenn man es nur vorliest. Also das ist ja, die alten Kirchen sind ja dafür gebaut, dass man da drin singt. Und man merkt es tatsächlich, wenn man einen Text einfach nur liest, zum Beispiel hier im Kloster einfach nur, man steht vorne und liest den Text. Es kommt hinten nicht so gut an, wie wenn man den Text singt. Natürlich muss man irgendwie die Stimme halten können und alles, aber Singen trägt sich viel weiter. Und das gehört auch mit dazu eben, dass man das singt, weil es dann weitergetragen werden kann. So, jetzt sagt er, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Erhöre mich. Das hebräische Wort heißt da eigentlich antworte mir. Also es gibt, wir haben zweimal hier das Wort erhören, in dem ersten Vers und beide Mal ist es ein anderes Wort im Hebräischen. Also, das erste ist hier, antworte mir. Das ist eine Art des Erhörens, dass Gott antwortet. Und ihr kennt ja bestimmt diesen Spruch, Gott antwortet auf dreierlei Weise. Ja, nein und warte. Das Warte ist immer das Blödeste von allen. Aber dieses eben, erhöre mich, wenn ich rufe. Gerade das Rufen ist ja wirklich dieses, Das Herausrufen. Man ruft zu Gott in der Not. Und das ist das Interessante. Ganz viele dieser Psalmen sind ja in der Not geschrieben, wo wir ja die ersten zwei Psalmen hatten, wo man sich denken kann, ja, sollte das jetzt eigentlich dem Gläubigen passieren? Ja, das Ideal ist Psalm 1. Was er tut, das gerät wohl. Allerdings wird dabei nicht der Weg beschrieben. Dass es halt doch manchmal durch Anfechtung und so durchgeht. Es ist durchaus normal und gehört leider dazu, weil der Teufel eben auch immer wieder noch das Wort uns madig machen möchte und alles Mögliche. Und dann muss man manchmal tatsächlich sogar rufen. Aber der spricht davon, dass David wirklich dabei ist. Er sitzt nicht einfach nur da, ganz locker mit verschränkten Armen und sagt dann, Herr, höre mich. Sondern er sagt, Herr, höre mich, wenn ich rufe. Weil Rufen eben wirklich wichtig ist. Also wenn ich jemanden rufe, ist es eine ganz andere Stimmlage und ganz andere Dringlichkeit. Also die Frau kann zum Mann sagen, das Essen ist fertig. Oder sie kann rufen, das Essen ist fertig. Hängt natürlich auch davon ab, wie weit er weg ist. Aber genau, es ist dann tatsächlich eine gewisse Dringlichkeit nochmal mit dabei. Und dann nennt er ihn einfach Gott meiner Gerechtigkeit. Das ist auch schön. Weil David weiß, meine eigene Gerechtigkeit ist nichts. Jesaja schreibt später mal, unsere Gerechtigkeit, also unsere eigene, die wir als Menschen haben, ist nichts anderes als dreckige Lumpen. Aber David hat da schon eine wesentlich höhere Offenbarung. Er hat schon bemerkt, Gott selber muss meine Gerechtigkeit sein. Und das ist auch etwas, das sich seit dem Paradies durchzieht. Nämlich, Adam und Eva haben ja von der Frucht gebissen. Eva für sich selber, Adam für uns alle. Und was hat Gott dann gemacht? Er hat ihm ja vorher gesagt, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Und Adam ist ja auch geistlich gestorben. Was sich dann erst in Epheser 2 wieder quasi umgekehrt hat, als Paulus gesagt hat, wir, die wir geistlich tot waren, uns hat er wieder auferweckt. Und uns dann eingesetzt mit Christus in den himmlischen Örtern. Und dann aber kommt das, dass Gott dann ja ihnen Kleidung aus Tierhäuten macht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ein Tier trennt sich nicht gerne von seiner Haut. Also, das impliziert tatsächlich, da Gott hat diese Tiere, was auch immer es waren für Tiere, halt hat ihnen gar ausgemacht, hat Adam und Eva wahrscheinlich sogar noch gezeigt, wie man das alles macht. Wahrscheinlich im Zeitraffer, dass er ihnen noch gezeigt hat, okay, und so müsst ihr es noch gerben und alles, aber erstmal hat er ihnen aus den Tierhäuten Kleider gemacht. Und dann waren Adam und Eva gekleidet in die Haut dieser unschuldigen Tiere. Und das ist das allererste Bild davon, dass wir gekleidet sein müssen in die Gerechtigkeit von jemand anderem. Keine Sorge, es ist durchaus nicht verboten, Baumwollkleider zu tragen, auch wenn da kein Tier dafür die Haut oder das Fell lassen musste. Aber tatsächlich, in der jüdischen Kultur hat man ja tatsächlich vor allem dann Kleidung aus Tierhäuten getragen, wobei es auch die Leinwand gab. Also das haben die Priester getragen und das ist ja auch aus Pflanzen. Also von dem her genau. Es ist nicht für ganz verkehrt. Und David sagt jetzt eben, du bist der Gott meiner Gerechtigkeit. Das heißt, David sagt, ich darf mich einkleiden in dich selber und dann bist du meine Gerechtigkeit. Und wir als Gemeinde haben sogar noch einen Schritt mehr. Wir sind nicht nur eingekleidet in Gottes Gerechtigkeit. Das wäre ja schon schön genug. Aber ein Kleidungsstück kann man ablegen. Paulus schreibt von Jesus im 2. Korintherbrief, Gott hat ihn, der von keiner Sünde wusste. Und dieses Wissen, das bedeutet Wissen durch Erfahrung. Also dass Jesus es selber erlebt hätte, dadurch, dass er es praktiziert hätte. Also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Kann man einmal als Sündopfer nehmen, aber auch tatsächlich die Sünde selber. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Also nicht nur, dass wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen dürfen, was ja schon gut genug ist eigentlich, sondern wir sind die Gerechtigkeit. Und das, was ich bin, das kann ich nicht mehr ausziehen. Und das ist übrigens, jetzt ist zwar schon Juli, aber im Juni habe ich ja dann, war die erste Predigt, die ich da gehalten habe, ging ja auch um unsere Identität in Jesus, wer ich jetzt neu bin. Und gerade das Volk, das im Juli ganz groß feiert, die Regenbogenvölker sozusagen, die dann den Regenbogen noch erweitern um ganz viele Farben, damit es noch bunter wird, die sagen, das ist meine Identität, das bin ich, aber das identifizieren sie halt dann dadurch, mit wem sie ins Bett wollen oder was auch immer. Und aus einem gewissen Grund kann man das sogar aus- und anziehen. Also die sagen zwar es gibt zwar manche, die sagen, nee, das kann man nicht ändern, das ist immer so. Und andererseits kannst du trotzdem irgendwie wechseln. Also plötzlich ist man dann halt, plötzlich steht ein Mann auf Männer und dann sagt er, ja, das bin ich vielleicht schon als Mann, aber jetzt bin ich plötzlich eine Frau und stehe auf Männer. Also kann er plötzlich seine Identität doch wieder anders machen, dann plötzlich kann er doch wieder was ganz anderes sein. Und das ist eben, dass die Leute meinen, man könnte so eine Identität aus- und anziehen. Wenn man hier von dem ausgeht, könnte man das sogar noch ein bisschen sagen. Gott, meine Gerechtigkeit. Aber als Gemeinde sind wir tatsächlich etwas ganz Neues. Also in den paar Verse, bevor Paulus sagt, dass wir in Christus Gottes Gerechtigkeit geworden sind, oder bei Luther übersetzt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sagt er, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, also eine ganz neue Schöpfung. Also wir sind etwas ganz Neues. Wir müssen nicht etwas Neues anziehen. Und doch müssen wir es, weil Paulus im Epheserbrief schreibt, zieht den neuen Menschen an. Also, obwohl wir eigentlich ganz neu sind, müssen wir uns trotzdem bewusst machen, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anlegen. Und von daher hat das, was ich gerade eben gesagt habe, wieder doch eine gewisse Nichtwirkung, weil es stimmt eben doch, David kann sich einkleiden und wir sollen uns auch einkleiden. Da haben wir dann den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das kommt 2 Kapitel später im Epheserbrief. So, also, Gott, meine Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Trösten ist für uns ja eigentlich eher mit Trauer verbunden. Trösten kommt im Deutschen vom Wort Vertrauen. Oder hat damit zu tun. Also im Englischen gibt es ja das Wort Trust, das heißt Vertrauen. Und das hängt halt damit zusammen vom Ganzen. Und das gehört eben auch dazu. Das Trösten bedeutet das Herz stärken. Mach mein Herz stark. Das Hebräische bedeutet auch sich auf jemanden verlassen. Manchmal sogar sich darauf aufstützen. Also der du mich tröstest in Angst. Aber das ist eben auch, gerade wenn das Herz wirklich voller Angst ist, dann kommt da auch Trauer hinein. Weil Trauer und Angst und alle möglichen anderen negativen Sachen, also vor allem Gefühle, die kommen damit zusammen. Und dann braucht es Gottes Trost. Also die Jünger auf dem See Genezareth, mitten im Boot, mitten im Sturm, die haben Jesus zwar dabei gehabt, aber er hat geschlafen, also ihr Trost hat geschlafen. Und dann haben sie ihn aufgeweckt, voller Panik. Und wahrscheinlich haben manche von ihnen auch schon geheult, weil sie gedacht haben, ist es vorbei. Also Angst und Trauer kommt schon miteinander zusammen. Aber dann kommt trotzdem irgendwie dieser Trost hinein. Und wenn wir am Grab stehen, von jemandem, der in Jesus gestorben ist, dann kommt Gottes Trost hinein und kann und nimmt uns diese Angst, die wir vielleicht noch haben, dass wir diesen Menschen nie wiedersehen. Weil der Trost Gottes sagt, keine Angst, er ist bei mir sicher, ihr seht euch wieder. Und dann sind wir zwar immer noch traurig über den Abschied, aber wir wissen, es ist kein Abschied für immer. Also, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Das Schöne ist, Trösten und Gnade hängen miteinander zusammen. Kann ich jetzt auf meine Bibelabende zum Thema Nehemia verweisen, weil Nehemia bekommt Besuch von seinem Bruder Hanani. Das heißt, Hanani heißt gnädig oder hat was mit der Gnade zu tun. Vielleicht ist es eine Kurzform von Hanania, also der Herr ist gnädig. Und Nehemia heißt, der Herr tröstet. Haben wir das auch. Und Hanani und Nechemjahu haben beide die Buchstaben Nun und Chet. Also könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen mehr anhören. Auf alle Fälle, es gibt ja im Hebräischen diese Wortbilder, die die Buchstaben nehmen, die ja eine Bedeutung haben schon im Hebräischen ursprünglich und bauen da was zusammen. Und Nun und Chet zusammen bedeutet der Schutz des Lebens. Gnade ist Schutz des Lebens. Und Ruhe ist übrigens auch Schutz des Lebens. Also Noach ist die Ruhe. Und Nechemjahu ist der Schutz des Lebens vor dem Chaos. Also da ist der Trost drin. Und dann kommt eben nochmal, sei mir gnädig. Da kommt nochmal dieser Schutz des Lebens hinein. Also schütze mich. Gib meinem Leben den Schutz, den ich brauche. Da dürftet ihr euch jetzt gerne alles, was ich zum Thema Nehemia gesagt habe, nochmal durchhören. Weil also das ist ja eben dieser Trost, den Gott gibt in seiner Gnade, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Dass das, was mich schützt, wieder aufgebaut wird und dass es dann halt durch die Tore ein- und auslauf und dass ich da selber mitverantwortlich bin, was bei mir rein und raus soll. So, also sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Das ist jetzt das zweite Erhören. Das erste war Antworten. Also gib mir Antwort auf mein Gebet. Und das andere ist tatsächlich einfach nur, höre mein Gebet. Aber man kann es auch tatsächlich mit erhören übersetzen. Also beide Fälle, dass Gott tatsächlich hören soll, was wir beten. Und das Schöne ist, wir haben einen oder einen Doppelvers in der Bibel, der uns eine Garantie gibt, wann uns Gott hört. Nämlich 1. Johannes 5, Vers 14 und dann 15 noch dazu. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir erhalten haben, worum wir bitten. Also wörtlich ist das sogar, wir haben erhalten von ihm. Luther sagt, wir erhalten von ihm, aber wir haben es sogar, selbst wenn wir es noch nicht sehen. Was ist sein Wille? Da kann man tatsächlich einfach gucken, was ist denn Gottes Wesen? Und dann darf man wissen, das ist Gottes Wille für mich. Also, wo überall eine Eigenschaft bei Gott ist, also Gott, meine Gerechtigkeit. Oder meine Gerechtigkeit in dem Fall, aber es kommt auch später auch der Herr, unsere Gerechtigkeit. Also Gott will das, was gerecht für mich ist, was mir in Jesus zusteht, zum Beispiel. Das ist Gottes Wille für mich. Was ist Gottes Wille in Jesus für mich? Da kann ich allein schon drauf gucken, was heißt denn Jesus? Nämlich der Herr rettet, der Herr hilft, der Herr macht heil. All das gehört mir dazu. Und das reicht eigentlich schon, aber dann kann ich eben noch viel weiter gucken, was ist Gottes Wille für mich. Aber wenn ich das habe bei Jesus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Was auch immer mein Problem ist, Gott will mir helfen. Dann hängt es bloß manchmal von meinem Glaubensniveau ab. Habe ich nur, in Anführungszeichen, nur den Glauben, dass Gott mir durch das Problem durchhilft, was ja schon sehr gut ist, oder habe ich sogar den Glauben, dass Gott mir mein Problem ganz wegnehmen will? Und dann, zack. Das einzige Problem, das Gott übrigens nicht unbedingt wegnimmt, ist Verfolgung. Nimmt er auch auf eine gewisse Weise weg, also er beendet es irgendwann, aber da braucht es noch mal ein paar andere Sachen. Das wäre jetzt aber zu lang, das zu erläutern. So, also, erhöre mein Gebet. Haben wir immerhin schon zwei Verse geschafft bei dem Psalm. Ich versuche ein bisschen schneller durchzugehen. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Luther übersetzt, ihr Herren, wörtlich ist tatsächlich einfach ihr Söhne, ihr Menschenkinder. Also, dass David einfach sagt, ihr Menschen, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Auch interessant, Gott liegt etwas auch in unserer Ehre. Nicht nur an seiner Ehre, also zum Beispiel ist ja Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, sondern es liegt eben auch was an unserer Ehre. Und gerade da, wo wir uns auf seine Seite stellen und sagen, nein, Gottes Wort gilt für mich. Auch wenn alle um mich herum sagen, das sieht aber bei dir gar nicht so aus und bist du sicher und haha, wie blöd bist du denn eigentlich? Je mehr dieser Gegenwind kommt, desto mehr kann ich sicher sein. Auch meine Ehre die wird zwar gerade geschändet, aber weil ich mich auf Gottes Seite stelle, ist auch seine Ehre in Gefahr, geschändet zu werden. Und dann weiß ich ganz eindeutig, Gott stellt seine Ehre her. Und wenn ich auf seiner Seite stehe, stellt er auch meine wieder her. Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Das Eitle, also das Wort Eitel, ist ja nicht das, was wir im heutigen modernen Deutsch haben. Das früher war ich eitel, heute weiß ich, dass ich schön bin. Eitel heißt leer. Also ihr kennt bestimmt noch das schöne alte Lied, alles ist eitel. Ist sogar im württembergischen Gesangbuch drin. So ein schöner Kanon. Alles ist eitel, du aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Da geht's noch weiter, aber das kann ich auch nicht mehr ordentlich. Also alles ist eitel, alles ist leer. Das ist dann ja auch im Prediger, alles ist eitel und haschen nach Wind. Also leer, ganz nichtig und wertlos und überhaupt. Und David sagt hier allen Menschen gewissermaßen, allen Menschenkindern, warum habt ihr das Eitle so lieb? Und es gibt ja eitle Ehre, also das, was nicht Gottes Ehre ist. Es gibt eitle Reichtümer, es gibt eitle Beziehungen, alles Mögliche, was leer ist, weil es nicht in Gott ist. Das ist leer. Aber wir neigen immer noch wieder dazu, das lieb zu haben. Warum? Weil es alle anderen auch wollen. Und es ist nicht so, dass Gott mir das andere nicht auch geben könnte. Aber er gibt es mir viel lieber, wenn ich auf seiner Seite stehe. Weil er dann sieht und weil ich dann selber weiß, er ist meine Ehre. Bei ihm ist das Volle. Und dann kann ich das Eitel auch bekommen, weil ich weiß, dass ich mein Herz nicht daran hänge. Und wie habt ihr die Lüge so gern? Lüge ist tatsächlich eigentlich erstmal alles das, was Gottes Wort widerspricht. Da gehe ich nochmal auf eines ein, was ich bei Psalm 1 gesagt habe, mit dem Rat der Gottlosen. Der Rat der Gottlosen ist ja manchmal eben auch tatsächlich einfach nur Nachrichten gucken. Warum? Weil mir die Nachrichten weismachen wollen, dass es für alles keine Hoffnung gäbe. Die berichten ja alles nur aus innerweltlicher Perspektive, aber weisen nicht auf Gott hin. Und alles, was Gott aus dem Spiel lässt, ist eine Lüge. Alles, was nicht von Gottes Perspektive aus blickt, ist eine Lüge. Das ist richtig krass. Also meine Sicht auf die Dinge muss Gottes Sicht auf die Dinge entsprechen, sonst habe ich eine Lüge, die ich sehe. Das Problem ist eben, die Lüge gern zu haben. Also zum Beispiel eben mein Problem. Irgendein Mangel. Und dann sagt Paulus eben, mein Gott aber wird all eurem Mangel aushelfen durch seinen Reichtum und durch in Herrlichkeit in Christus Jesus. Aber ich habe das Problem viel lieber, also dann diese Lüge quasi, dass mein Problem immer noch da ist, anstatt dass ich Gott glaube, dass er meinen Mangel ausfüllt. Und dass er mich auch so lange damit versorgt, bis der Mangel ausgefüllt ist. Aber weil ich das Problem habe und dann weiter auf dem Problem beharre, habe ich die Lüge lieb. Ich weiß, es klingt krass, aber es ist tatsächlich so extrem. Alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt und vor allem mit dem Wort vom Kreuz, dass Jesus mir da die Lösung für all meine Probleme gegeben hat, alles, was dem widerspricht oder dem nicht entspricht, ist eine Lüge. Und solange ich an dem festhalten will, habe ich die Lüge lieb. Wie werde ich die Lüge los? Indem ich das Wort Gottes drauf werfe, weil das Wort Gottes ist das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Und natürlich das Wort Gottes drauf richten und selber zu sagen, ich brauche das. Also das Wort Gottes gilt. Jetzt steht da Selah, also Zwischenspiel, musikalisches Zwischenspiel, dass man drüber nachdenkt. Mache ich jetzt nicht. Aber das dürft ihr tatsächlich mal machen, wenn ihr die Psalmen selber durchlest, dass ihr dann sagt, okay, jetzt habe ich diese Verse so weit gelesen und jetzt mache ich ein Musikstück an. Am besten sogar eines, das keinen Text hat. Also darf dann gerne auch von einem christlichen Lied sein, das dann halt ohne Text ist. Aber und dann zu sagen, und jetzt denke ich über genau diese Verse nochmal nach. Besonders den Vers, der genau steht vor dem Selah. So, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Erkennen bedeutet, also wie ich schon bei dem Vers aus 2. Korinther schon gehabt hatte, erkennen bedeutet auch erleben, erfahren. Also der Mann erkennt seine Frau und sie wird schwanger, bedeutet nicht einfach bloß, dass er sie halt plötzlich ansieht und so weiter, sondern da ist noch etwas mehr. Also erkennt, das heißt, kapiert es in eurem Kopf, kapiert es in eurem Herzen und erlebt es selber, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Also Psalm 23 habe ich ja auch schon zitiert, er führet mich auf rechter Straße. In Psalm 37 heißt es auch, Gott führt die Schritte seiner derjenigen, die ihn fürchten, wenn ich es gerade richtig habe, aber auf alle Fälle, Gott führt die Schritte derjenigen, die zu ihm gehören. Gott führt. Und das finde ich ist auch was Wunderbares. Wer sich an Gott hält, der darf wissen, ich werde geführt. Und gerade dann, wenn es, also ne, Psalm 23 nehme ich nochmal, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, was ja wörtlich ist, im Tal des Todesschattens, wo hat mich Gott jetzt hier hingeführt? Alles geht den Bach runter, es bringt überhaupt nichts, es tut sich nichts. Und dann zu sagen, ja, doch, er führt mich. Und wo er mich reinführt, da führt er mich auch wieder raus. Warum? Um seines Namens willen. Gott führt seine Heiligen wunderbar. Da wir ja nicht katholisch sind, brauche ich jetzt nicht erklären, dass die Heiligen nicht nur diejenigen sind, die einen Sankt davor stehen haben und in einem Kalender stehen, sondern die Heiligen sind wir alle. Genau. Nee, aber man muss es sich trotzdem mal wieder bewusst machen, darum wiederhole ich es trotzdem gerne. Jeder von uns ist ein Heiliger. Ich bin genauso heilig wie Paulus und Petrus. Weil auch wir Evangelischen haben diesen Drang zu sagen, andere hört Gott ja viel lieber. Also, dass Gott bei anderen viel lieber das Gebet hört und so weiter. Also, es ist schon gut, wenn man zu jemandem geht, der fest im Glauben steht und sagt, kannst du mit mir beten, kannst du für mich beten. Kein Problem. Aber wir können eigentlich selber an den Punkt kommen, wenn wir tatsächlich dieses nochmal haben, nicht nur Jesus angezogen haben, sondern in ihm neu sein, jemand anderes sein. Wenn ich weiß, ich bin nicht mehr Knecht der Sünde, ich bin Knecht Christi. Ich bin nicht mehr ein Waisenkind, das irgendwo draußen ist, ich bin jetzt ein Sohn Gottes. Ich bin nicht mehr eine Hure, ich bin die Braut Christi. Ich bin nicht mehr ein Gottloser, ich bin ein Gerechter. Wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, oder dann eben der Heilige, der neu ausgesonderte für Jesus, dann weiß ich, je mehr mir das bewusst ist, dass auch Jesus meine Gebete hört und erhört. Und dann kann ich auch zu einem werden, zu dem die Leute kommen und sagen, kannst du für mich beten? Weil ich dann dieses Bewusstsein habe. Und dann eben erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt, selbst wenn es halt in Katastrophe reingeht. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Auch da nochmal, wann hört uns Gott? Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen. Und was ist sein Wille? Alles, was seinem Wesen entspricht. Sein Wille und sein Wesen ist, er ist mein Retter, mein Helfer, mein Heiland, mein Heilmacher, mein Arzt. Also tatsächlich das Wort Yasha, also was man meistens mit helfen lernt, was dann für Yeshua, also für Jesus ist, das heißt tatsächlich auch gesund machen, heilen. Also von dem her gehört alles mit rein. So. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Kennt ihr den Spruch irgendwoher? Kommt auch aus dem Epheserbrief. Paulus zitiert hier den Epheserbrief, also zitiert hier Psalm 4. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Es gibt eine Übersetzung im Englischen zumindest, die heißt dann zürnt, aber ohne Sünde. Also, und zwar, also hier ist es, wenn ihr mal zornig seid, dann sündigt bitte nicht. Ist eine gute Variante. Und diese andere englische Übersetzung kann man aber auch zumindest vom Griechischen her nehmen, dann seid zornig, aber sündigt nicht. Auf was zornig sein? Auf all das, was der Teufel in dieser Welt anrichtet. Geht beides. Eben, es gibt diesen heiligen Zorn, den auch Jesus hatte, als er den Tempel aufgeräumt hat. Aber dieser Zorn ist ohne Sünde. Wie kriege ich das hin? Indem ich mich richtig nah an Gott halte. Und dann muss ich weiterhin darum beten, dass Gott mir hilft, dass zumindest möglichst viele um mich herum und gerade diejenigen, die der Zorn trifft, dass sie trotzdem merken, dass es in Liebe geschieht. weil das ist dann oft, dass die dann denken, man ist sauer auf die und nicht auf das, was da passiert hat und so weiter. Genau. Und dann redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Das heißt nicht, dass ich das Ganze in mich hineinfressen soll. Aber es heißt, dass ich Gott meinen Zorn vorbringe, dass ich das, was mich bewegt, vor Gott bringe, im Herzen reden. Weil das, was ich ausspreche, das höre nicht nur ich, das hören auch andere und das kommt dann auf eine ganz andere Weise im Herzen an. Und darum gerade das Negative, das zornig Machende, das im Herzen aussprechen und vor Gott bringen. Und dann kann man gucken, was daraus noch weiter wird. Opfert, was recht ist und hofft auf den Herrn. Natürlich, zu Davids Zeiten gab es die Opfer. Es gab 4 blutige Opfer und bei jedem blutigen Opfer gab es das Speis- und Trankopfer dazu. Speis- und Trankopfer waren das beste Mehl und das beste Öl und das Trankopfer war der beste Wein. Was wir übrigens dann im Abend mal wiederfinden. Und Mehl für das Brot des Lebens, Öl für den Heiligen Geist, wird beides zu Brot dann gemacht eigentlich am Ende. Und eben der Wein für das Blut Jesu passt auch wieder wunderbar. Die Opfer sind das Brandopfer, das man auch als Ganzopfer übersetzen kann. Das Tier wird ganz verbrannt, es bleibt nichts übrig, das Fleisch wird komplett verbrannt. Davon spricht es, ich entäußere mich mir selber komplett, und gehöre jetzt nicht, also von mir ist nichts mehr da, sondern nur noch Jesus. Weil mein Fleisch ist ja alles, was mich sonst ausmacht. Also mein Leib, mein Denken und mein Fühlen. Das ist mein Fleisch. Und dazu kommt dann der Geist Christi, der mich lebendig gemacht hat und in dem bin ich neu. Eigentlich soll am Ende nur noch der Geist Christi übrig sein, der dann meinen Geist selber, der mein Leib und meine Seele und mein Fühlen, Denken und Handeln alles übernehmen kann. Brandopfer. Dann gibt es das Dankopfer oder Friedensopfer, bei dem ein Teil der Priester bekommen hat, ein Teil hat der Opfernde bekommen und der konnte auch noch Leute einladen und Gott hat den Rest bekommen. Man hat Tischgemeinschaft miteinander gehabt. Tischgemeinschaft ist, dass man dann zum einen einander ähnlich wird. Und darum ist es halt wichtig, wen man opfert, weil sonst hat man Gemeinschaft mit den Götzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema im 1. Korintherbrief. Aber dann eben Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit den Menschen, mit wem ich Tischgemeinschaft habe, da esse ich das Gleiche, wir werden einander ähnlicher und wir sind nun verpflichtet, füreinander einzustehen. Noch ein schöner Aspekt beim Abendmahl dann eben. Und noch dazu auch wichtig ist tatsächlich, dass man beim gemeinsamen Essen sozusagen, dass man gemeinsam durch die Bibel durchgehen kann, weil man dann auch einander ähnlicher wird. Wenn wir alle das Gleiche aus der Bibel zu uns nehmen, beim geistlichen Essen, werden wir auch da durcheinander ähnlicher. Anstatt dass es so viele kleine Gruppierungen gibt und jeder sitzt nur zu Hause in seinem und so weiter. Genau. Dann gibt es noch das Sündopfer. Sündopfer wird draußen, also wird zwar am Altar verbrannt, aber dann wird es draußen vor die Stadt gebracht, so wie Jesus draußen vor die Stadt gebracht wurde. Das bedeckt die Sünde. Jesu Opfer hat die Sünde abgeschafft. Und dann gibt es noch das Schuldopfer. Darüber habe ich am Karfreitag in Mühlacker gepredigt. Das Schuldopfer ist, wenn jemand etwas, also quasi gesündigt hat an jemandem und ein Schaden ist entstanden, dann muss dieser Schaden ersetzt werden plus einen Aufschlag. Ja, Schuldopfer sind es 20%. Es gibt dann bei Hiob eben, dass er 100% draufkriegt. Und Salomo hat sogar für sein Reich, also für das Friedensreich des Davidssohns, dass es 7-fach erstattet werden muss. Und das ist auch nochmal ein sehr schöner Aspekt eben beim Abendmahl. Wenn ich am Abendmahl teilnehme, habe ich ein Anrecht darauf, dass Jesus mir alles erstattet, also vom Teufel wiederholt, was mir der Teufel geklaut hat, selbst wenn ich das durch meine eigene Dummheit gemacht habe. Aber der Teufel hat mich ja doch irgendwie mit dazu gebracht, dadurch, dass er meine sündige Natur angestupst hat. Das ist das Schöne dabei. Also opfert, was recht ist. Was ist recht? Ein reines, vollkommenes Tier. Gibt es extra Vorschriften in 3. Mose 21. Das Schöne ist, Jesus ist unser vollkommenes Opfer. Also von daher ist das Abendmahl wichtig. Und dann aber auch dadurch, dass ich ja getauft bin, bin ich ja mit Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden und bin nun auch rein und soll mich nun auch opfern. Römer 12. Also das ist wieder dieses mich ganz verbrennen. Das ist das Prinzip vom Brandopfer. Ich verbrenne mich ganz. Das heißt nicht, dass ich nicht eigene Wünsche haben darf, aber dass ich nicht sage, es muss mein Weg sein, sondern es ist Gottes Weg, wie ich daran komme. Auch wenn Gottes Weg manchmal so bescheuert ist, aber er weiß es besser und von daher, ja, so machen wir es. Opfert, was recht ist. Also immer wieder Jesu Opfer gedenken und auch das, was er da getan hat in diesem vierfachen Aspekt, das gehört eigentlich noch viel, viel mehr dazu, aber der vierfache Aspekt reicht schon, das über mich proklamieren und dann auch zu sagen, und jetzt bin ich selber auch das Opfer. Das ist die einzige Opfermentalität, die wir als Christen haben dürfen. Uiuiuiui, ich brauche wieder viel zu lange, aber mach ja nichts. Bin ist halt heute wieder nur ein Psalm. Mal gucken. Also, opfert, was recht ist und hoffet auf den Herrn. Da steht nicht das Wort, das in Psalm 27 ist, das dann festhalten und so, sondern das ist eigentlich wieder dieses Wort, sich drauf verlassen. Vertraut ihm. Das Hebräische heißt wirklich batach be. Also be heißt auf, drauf. Also wirklich stützt euch komplett auf ihn drauf. Hofft auf den Herrn. Vertraut auf den Herrn. Also wirklich, wie ein alter Mensch seinen Gehstock braucht und sich darauf aufstützt. So sollen wir es machen. Oder natürlich halt, ne, als jüngere Leute, die noch stabilere Knochen haben, wie wir uns auf unsere Knochen aufstützen sollen. Wie wir uns darauf verlassen dürfen, dass da im Auto größere Kraft steckt als in meinen Füßen und ich deshalb schneller vorankomme. Darauf verlassen. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und dieses Wort viele sagen, das kann man auch übersetzen, also die vielen sagen immer wieder. Also ganz kurze Grammatik, das hier ist ein Partizip, also Rabim, Omrim, müsste Omrim sein, aber auf alle Fälle ist es ein Partizip, somit weiß ich es gerade noch wieder. Ein Partizip bedeutet im Hebräischen, es wird immer wieder gemacht. Ständig, immer wieder. Es gibt auch ganz viele Stellen, an denen Gott von sich ein Partizipchen spricht. Aber hier ist tatsächlich einmal ein Partizip. Das sind die Sagenden. Das sind diejenigen, die das zu ihrem Wesen gemacht haben. Also wieder mit dem, wie wir es am Anfang hatten, dass mein neues Wesen jetzt eben ist, Gottes Gerechtigkeit selber zu sein. Und hier, dass deren Wesen ist, das Folgende immer zu sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und zwar meinen die das nicht, dass sie dann als Antwort sagen, ja, Gott wird uns Gutes sehen lassen. Sondern, dass sie sagen, es bringt doch sowieso nichts. Wann kommt endlich, also dass das wirklich so ist, es wird sich nie etwas ändern. Kennt ihr vielleicht solche Leute, ne? Sind dann die wohlmeinendsten Leute überhaupt, es wird sowieso nichts. Das sind die, die sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Die also komplett außer Acht lassen, dass Gott in der Lage ist und ja sogar willens, jede Situation zum Guten zu wenden. Und das sind manchmal fromme Leute, die sogar eigentlich sagen würden, ja, Gott kann. Natürlich kann Gott alles und zitieren dann auch gerne noch Römer 8, 28 dazu, also ne, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wörtlich eigentlich zum Guten, aber ne, zum Besten ist eigentlich auch noch nett. Und dann, aber wenn man dann bei ihnen ankommt, und das, also muss sich jeder in die eigene Nase fassen, ich auch, bei bestimmten Situationen ist dann doch immer wieder ein, Gott kann, aber ich bin nicht sicher, dass Gott will. Oder mitunter, dass ich sogar abstreite, dass Gott will. Dass ich sage, nein, das muss jetzt so sein. Gott will mir da gar nicht raushelfen. Warum? Weil ich es jetzt nicht erlebe. Vielleicht habe ich auch sogar schon darüber gebetet und es ist ja nichts passiert, also nichts Sichtbares passiert. Und darum bleibe ich dabei. Das ist dieses, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und am Ende kommt eben nicht als Antwort, Gott wird es tun. Sondern einfach bloß, nee, ändert sich nichts. Also viele sagen immer wieder, es ist Teil ihres Wesens, dass sie das sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Also ändert sich das jemals? Eigentlich nein. Und dann der zweite Teil dieses Verses, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Da nimmt David Bezug auf den hohepriesterlichen Segen, der immer nach dem Morgen- und Abendopfer gesprochen wurde, den ich ja auch gerne am Ende vom Gottesdienst oder auch von hier vom Bibelabend spreche, eben der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und das hier ist es, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Und dieses Leuchten lassen ist zum einen, dass Gott sein Licht hineinleuchtet in die Situation. Denn Psalm 36 zum Beispiel, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Also, dass ich durch Gottes Licht, was ist sein Licht, nämlich das Wort, das Licht seines Wortes, dass ich dadurch überhaupt erstmal die Dinge klar sehe. Dadurch, dass Gott das Licht hineinleuchten lässt, ist die Dunkelheit weg. Ihr wisst ja, wenn ich in einen dunklen Raum komme, hilft es nichts, wenn ich gegen die Dunkelheit schimpfe. Es hilft auch nichts, wenn ich Kickboxing mache in die Dunkelheit hinein, sondern ich muss das Licht anmachen. Und es reicht so eine kleine Kerze, es reicht ein Streichholz. Und dann, also vor allem, wenn ich das so halten kann und es dann in alle Ecken fällt. Nach einer gewissen Zeit kann ich überall hinsehen. Und natürlich, je mehr Licht, desto besser kann ich auch sehen. Je mehr Licht, desto mehr wird die Dunkelheit davon getrieben. Und zwar gewissermaßen sofort. Natürlich braucht es ein ganz klein bisschen, weil das Licht ja doch eine Strecke zurücklegen muss, aber aus relativer Sicht sofort wird die Dunkelheit vertrieben. Und damit all das, was eigentlich der Teufel bei mir noch ranhaben möchte. Und da, wo Gottes Licht in meine Situation hinein scheint, da kommt das tatsächlich hinein. Später in Psalm 89 müsste es sein, sagt der Psalmist dann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es ist, deswegen sage ich gerade nur Psalmist, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Also da steckt auch das Wort Yashar drin, also so wird uns geholfen, so werden wir gerettet, aber eben auch so genesen wir, so werden wir gesund. So ist unser Problem gelöst. Wenn Gott uns erleuchtet mit seinem Angesicht, und dieses Licht wirklich unser Herz trifft. Dass das Dunkel, wo ich eigentlich diese Lüge wieder so lieb habe, ne? Dass dieses Dunkel rausgeworfen wird, da sehe ich auf einmal, mein Problem ist gelöst. Selbst wenn es nach außen hin immer noch nicht so aussieht. Und dann benehme ich mich so weit wie möglich so, als wäre mein Problem schon gelöst. Und manchmal ist genau in dem Augenblick, wo ich mich so benehme, das Problem auch sichtbar gelöst. Und da ist es ganz gleich, welches Problem das ist. Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Was das Antlitz leuchten auch bedeutet, ist lächeln. Wenn das Kind nach Hause kommt und die Schule war einfach nur schlimm, aber Mama lächelt, dann ist der Tag gleich viel besser. Oder wenn das Kind was angestellt hat, aber Mama lächelt trotzdem, dann weiß das Kind, ich habe nichts Schlimmes zu erwarten. Also Lächeln bedeutet, ich bin dir wohlgesonnen. Gibt zwar auch dieses verstellte Lächeln, aber ansonsten, wenn Gott uns anlächelt, dann ist es nicht verstellt. Und dann in diesem Zusammenhang mit dem, viele sagen, wäre gut, wenn wir uns Gutes sehen lassen, aber Gott leuchtet das Herz in Antlitz. Es ist verbunden mit dem Opfer, gerade mit dem, also Morgen- und Abendopfer haben alle anderen Opfer eingeschlossen. Da waren alle Sündopfer und Schuldopfer und Friedensopfer und Brandopfer drin. Also alles, was mich von Gott trennt, ist in diesen Opfern drin. Und von da aus kann er mich segnen. weil das Blut vergossen wurde. Und von da aus, vom Opfer aus, kann ich da hinkommen und sagen, wer wird mich Gutes sehen lassen? Gott selber. Er lässt sein Angesicht leuchten, das Licht leuchtet auf mich und ich weiß, mir wird geholfen. Ich bin gerettet, ich genese und was sonst noch alles mit dazugehört. Du erfreust mein Herz, ob auch jene viel Wein und Korn haben. Also Korn ist in dem Fall nicht der Schnaps. Das ist ja schwer für Ausländer zu lernen, dass wir plötzlich, dass wir das Korn essen, aber den Korn trinken. Also, du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Wein und Korn spricht zum einen von Reichtum, spricht von reicher Ernte, spricht einfach von vielen Gütern, also von dem, was jemand hat. Und zwar von einem Segen, den auch jemand kriegt, weil Wein und Korn, das kann sich keiner selber vermehren. Das muss Gott schenken. Und selbst wenn die anderen sogar gottlos sind und so viel haben, erfreut Gott doch mein Herz. Problem ist bloß manchmal, ich lasse ihn nicht. Warum wieder? Vers 3, wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Weil ich das Problem ansehe und immer noch sage, Gott kümmert sich nicht darum, dass ich dieser Lüge eher glaube, dass dieses Problem noch da ist, anstatt zu glauben, dass Gott sich meines Problems schon angenommen hat. Und dann lasse ich die Freude nicht gern hinein, weil ich dann so selbstverliebt bin und überhaupt und sowieso. Aber dann kann ich mich darüber freuen und das Schöne ist, also dieser Spruch ist jetzt nicht direkt biblisch, weil also er ist kein Bibelzitat, aber ein amerikanischer Prediger hat diesen Spruch mal geprägt: If God can't steal your joy, if Satan can't steal your joy, he can't steal your goods. Also wenn der Satan deine Freude nicht stehlen kann, dann kann er dir auch deine Güter nicht stehlen. Also selbst wenn es so aussieht, als wäre dir was verloren gegangen, wenn du es nicht zulässt, dass das dir die Freude raubt, sondern du dich weiter am Herrn freuen kannst, dann kriegst du tatsächlich die Wiedererstattung, was wir vorhin auch schon hatten, bis zu 7-mal, vielleicht sogar noch öfter. Also, du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Warum? Weil ich weiß, in Jesus habe ich alles und von dem Punkt aus gibt Gott mir dann gerne viel, viel mehr, als die anderen haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich habe extra geguckt, das Wort helfen steht da tatsächlich gar nicht im Hebräischen. Ich habe extra gedacht, wunderbar, da haben wir jetzt noch Jesu Namen drin versteckt, aber nee, das steht jetzt da, das ist tatsächlich einfach nur von Luther mit. Aber dieses, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Wir hatten es beim letzten Psalm schon, dass David schlafen kann, auch wenn er verfolgt wird von seinem eigenen Sohn, der ihm ans Leder will. Das gehört auch zu dieser Freude, die wir haben dürfen. Ich bin in Gott komplett geborgen. Und darum kann ich liegen. Ich muss nicht im Zimmer auf- und ablaufen und mir auf den Fingernägeln kauen. Und nur herumlaufen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist aber leider kein Gebet, sondern irgendwie bloß eher ein, Ich liege, also ich kann einfach liegen und schlafe ganz mit Frieden. Frieden bedeutet nicht einfach bloß, meine Seele ist in Ruhe, sondern Frieden bedeutet tatsächlich, es geht mir gut. Also das Wort für Frieden kann auch Wohlstand bedeuten tatsächlich. Also Wohlstand mit dem bisschen, was ich habe, weil ich weiß, damit versorgt mich Gott komplett und sogar so weit, dass ich noch anderen abgeben kann und ich habe immer noch genug. Also ich liege und schlafe ganz mit Frieden, mit allem, was ich brauche, mit dem, wie es mir gut geht. Denn allein du, Herr, hilfst mir. Das Interessante ist, am Anfang kam Gott meiner Gerechtigkeit. Gott ist im Hebräischen der Schöpfergott. Das ist aber auch der allgemeine Gott. Also das kann irgendjemand sagen. Und jetzt kommt David aber am Ende, Herr. Also hatten wir ja schon eben, Herr, lass leuchten in dein Gesicht. Und jetzt eben auch nochmal, Herr, du hilfst mir. Also, denn du allein, Herr, bist bei mir. Herr, das ist Gottes Name, wahrscheinlich Jahwe ausgesprochen, weiß man nicht genau. Das ist der Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat, wo er sich halt darin offenbart hat. Der Gott, der den Bund geschlossen hat mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Mose, der seinen Bund hält, der den Bund später mit David geschlossen hat, der sich in Jesus geoffenbart hat, der unsere Gerechtigkeit ist. Dieser Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen will. Und sei es in Anführungszeichen nur die Beziehung, dass ich sein Knecht bin. Das reicht schon erstmal zum Anfang und dann kann man von da aus natürlich weiter, dass ich dann noch alles andere erkenne. Aber auf alle Fälle, dass ich weiß, ihn diene ich. Du allein, Herr, hilfst mir oder bist bei mir, dass ich sicher wohne, dass ich sicher bleibe, dass ich sicher bin, dass ich einfach sicher da sein kann. Also ganz gleich, was um mich herum ist. Gott schenkt diesen Frieden. So, eben tatsächlich wieder viel, viel mehr geredet, als ich gedacht habe, aber ich hoffe, das ist trotzdem nicht ganz so schlimm für euch. Wir kratzen sowieso trotzdem nur an der Oberfläche bei den Psalmen. Also von dem her, wenn wir jetzt an dem Psalm 4 Wochen dran wären, wären wir immer noch nur an der Oberfläche. Also genau, es kann so viel tiefer graben und alles, aber wenn ihr auch nur eine Sache mitgenommen habt und die weiter durchkaut, das reicht. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Dass ich jetzt nicht sagen muss, ich muss all das jetzt schlucken. Ihr dürft euch das gerne nochmal anhören. Und auf der Homepage kann man es ja nochmal in 0,25 Geschwindigkeit, also Viertel der Geschwindigkeit nachhören, dass ihr dann als Schwaben auch das hört, was der Norddeutsche da sagt. Aber wenn ihr nur eine einzige Sache mitgenommen habt und an der euch die ganze Woche laben könnt, das reicht völlig. Das andere habt ihr gehört, das ist in eurem Geist drin, das nährt den, aber das, was ihr für die Seele und den Leib habt, reicht ein einziges Wort. Also möchte ich noch einmal kurz gesagt haben, dass ihr euch jetzt nicht verpflichtet fühlt, das alles nochmal in der Tiefe durchzugehen. Ein Psalm durch, der hat's in sich und mal gucken, wie viel wir nächstes Mal schaffen. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du bei uns bist, danke, dass du uns hörst. Danke, dass wir auf dich trauen können, auf deine Wahrheit und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Im Frieden, in deiner Gerechtigkeit und was du sonst noch alles gibst. Amen.